dass wir damit dann den letzten Top 10 der heutigen 37. FAFB-Sitzung einläuten und nochmal zurückkommen auf die gestrige oder anschließend an die gestrige Diskussion zum Draft RTS der ESMA. Eka, und damit übergebe ich auch direkt an dich.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne direkt an die Diskussion von gestern anknüpfen und zu den Vorschlägen der ESMA im Bereich der Finanzberichterstattung und insbesondere den neuen Ansatz zur Auszeichnung der Notes anknüpfen und die Diskussion an der einen oder anderen Stelle vertiefen. Teile dazu mal die Präsentation von gestern. Ja, wir hatten gestern drüber gesprochen. Die ESMA schlägt ja für die Auszeichnung der Notes angesichts der festgestellten Defizite und der Schwierigkeiten sowohl von Preparer als auch Nutzerseite einen neuen Ansatz zur Auszeichnung der Angaben im IFRS-Konzernanhang für Emittenten vor. Der Vorschlag ist grundsätzlich ein phasenbasierter Ansatz, der in zwei Stufen ausgerollt wird. Und die erste Stufe, wir hatten es gestern angesprochen, umfasst einen neuen, möglicherweise vereinfachten Ansatz zur Auszeichnung, zur blockweisen Auszeichnung der Angaben im Konzernanhang, während Phase 2 dann das Detail-Tagging der Notes vorsieht. Und ich würde gern im ersten Schritt nochmal den Blick auf die Phase 1 lenken und den neuen Ansatz zur blockweisen Auszeichnung der Notes. Hintergrund, vielleicht das auch noch interessant als Hintergrundinformation. Die ESMA hat sich ja wie viele andere Organisationen auch zum Omnibus geäußert und den möglichen Vereinfachungen von Berichtspflichten und hat da auch eigene Vorschläge unterbreitet. Und sie sieht halt ihren Konsultationsentwurf, insbesondere die stufenweise Einführung der Nachhaltigkeitsberichterstattung, aber eben auch den vorgeschlagenen neuen Ansatz zur Auszeichnung des Konzernanhangs als einen Beitrag zur Reduzierung des Reporting Burdens und Vereinfachungen an. Von daher die Frage, die ich an Sie hätte, ob dieser vorgeschlagene neue Ansatz in Phase 1 zur blockweisen Auszeichnung der Notes aus Ihrer Sicht eine Vereinfachung darstellt, ob das ein sinnvoller, praktikabler Weg ist angesichts der festgestellten Schwierigkeiten und Komplexität der bisherigen blockweisen Auszeichnung der Notes, ob das ein sinnvoller Vorschlag der ESMA ist. Ja, vielleicht zur Abbildung hier auf der Folie 9. Was die ESMA intendiert, ist eine Reduzierung oder komplette Vermeidung der Multi-Auszeichnung, des Mehrfach-Taggings, eben durch das Konzept des Closest und Narrowest Accounting Meanings, das auch anzuwenden auf die textblockweise Auszeichnung, was dann dazu führen soll, dass nur das Tag anzuwenden ist, was die inhaltlichen Aspekte am besten wiedergibt in den Notes. Und dabei eben die Gliederungsstruktur der Notes zu berücksichtigen. Also als Beispiel, was die ESMA hier unter der Illustration in der Fußnote zu der Abbildung erläutert, ist, dass man jetzt hier bei den Angaben zu den Accounting Policies, zur Revenue Recognition drei unterschiedliche Tags anwenden würde, weil in dem unterstellten Beispiel eben die Gliederungsstruktur der Notes so ist, dass man drei separate Unterabschnitte hat, die inhaltlich durch separate Tags abgedeckt sind. Deswegen würde man drei verschiedene Textblock-Tags jeweils unique auf einen Abschnitt anwenden. Gegenbeispiel wäre jetzt hier direkt im Anschluss die Accounting Policies zu IAS 19, weil da hier ein Abschnitt enthalten ist, der sich sowohl auf Defined Benefit Obligations als auch auf die Contribution Plans bezieht, aber man keine separaten Unterüberschriften im Anhang hat, sodass man das übergeordnete Tag insgesamt zur Auszeichnung der Accounting Policies für Employee Benefits anwendet und eben nicht detaillierte, dezidierte Einzeltags für Defined Benefit Plans und Contribution Plans. Ja, das ist die Grundidee. Die Frage an Sie, halten Sie das für einen machbaren Weg? Ist das eine Vereinfachung? Hilft das in der Praxis? Wäre das ein sinnvoller Vorschlag zur Reduzierung der Mehrfachauszeichnung? Oder haben Sie andere Vorschläge, wie die blockweise Auszeichnung verbessert werden könnte? Wie man das Problem beheben werden könnte, dass es meine Frage. Ich sehe so ein Kopfwackeln bei Jens, Hand bei Gero. Gerne Gero.
Ja, ich denke, das hilft schon. Das ist immer die Frage, geht es noch schlechter? Und natürlich ist es erstmal ein Vorteil, wenn man nur den Closest oder Narrowest Tag setzen muss, blockweise. Ja, wie gesagt, wenn man es noch granularer machen würde, wäre es halt noch schlechter. Wir haben es ja gestern schon gesagt, das ganze Block, insgesamt das ganze Tagging hat keinen Wert für Nutzer wie für Ersteller. Kann ich jetzt nur nochmal wiederholen. Ich glaube, es ist auch keine Erleichterung, wenn man hingeht und sagt, also natürlich ist es eine Erleichterung, aber es ist keine große Kosteneinsparung, wenn man sagt, man schiebt das ein bisschen man streckt die Erstanwendung von dem Ganzen. Die Kosten sind trotzdem da. Natürlich ist es verteilt. Das heißt, das als Maßnahmen im Rahmen des Omnibus, der Omnibus-Richtlinie darzustellen, da habe ich auch einen größeren Zweifel.
Danke, Marco.
Genau, also das wäre, glaube ich, auch so meine Anmerkung, abgesehen von der grundsätzlichen Kritik, ja, aber dass man jetzt nicht von einer Erleichterung für Preparer sprechen kann, wenn ich auf lange Sicht dann doch wieder zu einer detaillierten Betrachtung komme. Und das hatte ich ja verstanden, kommt in den zweiten Schritt, muss ich sagen, ist eigentlich fast noch schlimmer, weil dann suggeriere ich jetzt irgendwie eine Vereinfachung und dann muss ich später aber trotzdem nochmal rangehen. Ja, also zumindest also im Kontext dieser, ich hoffe, sagen wir mal so, dass die Omnibus-Initiative nicht grundsätzlich so gestrickt ist, dass man jetzt nur irgendwie versucht, für ein Jahr irgendwelche Dinge auf die lange Bank zu schieben.
Ja, Jens, gerne.
Zuerst mal muss ich den Marco, glaube ich, desillusionieren. Ja, also zeitliche Streckung wird auch oft als Simplifizierung gewertet, ja, und Reduzierung von Administrative Burden. Das ist halt eine Definitionsfrage. Nein, hier der, ich glaube, auf dem Papier sieht das jetzt alles etwas besser aus, aber so ähnlich wie Marco und Gero gesagt haben, am Ende des Tages wird es ja wieder komplizierter und wie gesagt, dann kommen mal wieder die Kosten-Nutzen-Abwägung. Ich meine, am Ende des Tages wird man alles irgendwie technisch umsetzen können. Ja, das kostet Geld. Es muss bloß auch einen Mehrwert stiften. Also die Veränderung von Mehrfachauszeichnung ist, ich sag mal, operativ oder operationell, klar, macht das Leben sicherlich, ist besser, ja, aber wie gesagt, man schraubt halt immer weiter irgendwie in diesem System rum und fraglich ist dann immer eben der Nutzen und auch die Nutzung, also nicht nur der Nutzen, sondern auch die Nutzung dieser Information und wie man sie vielleicht auch anders nutzen kann oder ob sie überhaupt genutzt wird. Das ist ja dann noch die andere Frage, die wir ja uns jetzt mehrfach gestellt haben. Und von daher für sich genommen ja, im Großen und Ganzen hoffe ich nicht, dass das gegen die 25% zählt, was hier vorgeschlagen wird. Meine Befürchtung ist aber, man wird es gerne für sich nutzen in der Kommunikation.
Ja, danke. Im Hinblick auf die Strukturierung von Notes in der Praxis, funktioniert sowas? Also schafft das, ist das auf den ersten Blick etwas, was man so vielleicht auch umsetzen könnte? Also ich persönlich habe so meine Zweifel, ob die Notes immer mit Unterüberschriften so klar voneinander separiert sind oder eng abgegrenzt sind, dass man mit Hilfe von Unterüberschriften identifizieren kann, ich habe hier das und das Textblock-Tag, was genau dazu passt, weil die Notes über Jahre sich ja auch entwickelt haben und nicht unbedingt irgendwie im Blick auf passende Textblock-Tags verfasst wurden oder vielleicht auch ganz anders strukturiert sind als hier unterstellt nach Business-Cycles oder Transaction-Cycles. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansätze, wie die Konzernanhänge strukturiert sind. Nicht zwingend nach Posten oder Rechnungslegungsstandards. Haben Sie dazu eine spontane Einschätzung, Einwertung? Sowas in der Praxis fliegen könnte, was jetzt hier so vereinfacht dargestellt wird?
Also ich bin jetzt keine ESEF-Experte, muss ich sagen, ja, aber das hängt dann von der Definition, was ist closest und narrowest ab, würde ich mal sagen. Wenn ich das sehr eng auslege, dann wird es schwierig, ja, aber wenn ich dann bestimmten Pragmatismus habe, dann glaube ich, kann das funktionieren, ja. Also wäre jetzt mal meine spontane Reaktion. Mhm.
Herr Hassler.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es funktionieren kann, aber ich weiß nicht, warum man es ändern muss.
Gut, dann ich habe noch einen Aspekt, der zu diesem Teilaspekt zur Phase 1, zum neuen Ansatz zur blockweisen Auszeichnung gehört. Er kommt ein paar Folien später. Und zwar, was mit damit einhergeht, ist der Vorschlag der ESMA, die bisherige Liste der pflichtweisen Taxonomieelemente zu streichen. Das waren ja bislang 250 Textblock-Elemente, die eben mit 3-, 4-, 5-fach Mehrfachauszeichnung über die kompletten Nodes verpflichtend anzuwenden waren, immer dann, wenn ein Abschnitt eben zu einem Textblock-Element passte. Die ESMA schlägt vor, einhergehend mit diesem neuen Ansatz zur blockweisen Auszeichnung des Anhangs, diese Liste zu streichen. Das bedeutet, dass man nicht nur diese bisherigen 250 Pflichtelemente, Textblock-Elemente betrachten muss, sondern wenn man in die ESIF-Taxonomie reinschaut oder in die EFRS-Taxonomie, dann sind das insgesamt so rund knapp etwas weniger als 500 Textblock-Elemente, die dann künftig individuell zu analysieren sind, ob sie mit dem Closest Narrowest Accounting Meaning auf einen bestimmten Abschnitt passen. Und der Hintergrund ist, dass diese Pflichtliste quasi dadurch ja obsolet wird, dass man diesen neuen Ansatz zum Closest Narrowest Accounting Meaning hat, weil damit klar ist, dass nur das Textblock-Element eben anzuwenden ist, was eben am besten auf den Abschnitt passt, in den Notes vereinfacht formuliert. Also das wäre die andere Seite der Medaille. Statt der 250 verpflichtenden Textblock-Elemente sind rund knapp weniger als 500 Textblock-Elemente in Betracht zu ziehen bei der textblockweisen Auszeichnung der Notes durch die Streichung der Pflichtliste. Parallel, man streicht sie nicht komplett, sondern man dampft sie zusammen. Was man behält in dieser Pflichtliste in Annex 2 der ESEF-Verordnung, sind einzelne Taxonomie-Elemente zu Schlüsselinformationen. Solche Schlüsselinformationen gab es bislang auch schon. Die ersten 8 hier aufgeführten, zum Beispiel Name des berichtenden Unternehmens, Sitz des Unternehmens etc. Sowas war bislang auch als verpflichtende Text- oder Textblock-Elemente vorgesehen. Parallel dazu schlägt man eine begrenzte Anzahl von weiteren verpflichtenden Textblock-Elementen vor, die hier im Einzelnen aufgeführt sind, weil sie nach Ansicht der ESMA eben bestimmte Schlüsselinformationen, also besonders wichtig sind und sinnvolle Ergänzungen darstellen würden. Und dazu gehört beispielsweise unter anderem die Anzahl der Mitarbeiter, die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter, Anzahl des ausgegebenen, der ausgegebenen Shares, Berichtsstichtag, dann die Berichtswährung, Name des Abschlussprüfers, ob es einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk auf den Abschluss gibt oder ob der modifiziert ist und sofern vorhanden auch die Name oder die Firma des Software-Tools, was man genutzt hat, um den ESEF-Bericht zu erstellen. Das sind die neuen Elemente, die ESMA vorschlägt. Und dazu gibt es auch eine Konsultationsfrage. Also was wir davon halten, dass man die bisherige Liste der Pflichtelemente streicht, beziehungsweise auf diese jetzt hier neu 16 Pflichtelemente eindampft und damit einhergehend der Aspekt, dass eben statt der bisherigen 250 Pflichtelemente eben grundsätzlich rund 500 Textblock-Elemente zu analysieren sind oder zur Anwendung kommen können mit dem Closest Narrowest Accounting Meaning. Marco.
Auch eine Verständnisfrage, also diese 250, die waren bisher eine Teilmenge dieser 500.
Ja.
So. Und ich verstehe jetzt, also warum macht man es dann nicht einfach so, dass man sagt, ich lasse weiter diese 250 im Prinzip da, ja, und verzicht auf die anderen 250, die theoretisch noch da sind, ja. Ich meine, da müsste man mal reinschauen, wie oft wurden sozusagen jenseits der verpflichtenden Elemente noch andere Elemente aus dieser Liste mit den 500 genutzt. Ja, aber also ich verstehe die Optimierungsrichtung nicht. Also ich meine, dass man einfach sagt, jetzt mache ich halt lass halt diese Liste da, ja, und die ist es. Punkt. Ja, also Wie kann man auf den Gedanken kommen, frage ich jetzt mal, ja, dass ich sage, ich nehme eine verpflichtende Liste von 250 weg und sage, und dann müsst ihr 500 analysieren und dann wäre das eine Vereinfachung. Das verstehe ich nicht.
Also die Gesamtmenge der rund 500 Textblock-Elemente enthalten Textblock-Elemente, die sehr viel granularer einzelne Inhaltsbereiche abdecken. Also ich denke beispielsweise an Disclosures zu Supplier Finance Arrangements. Da gibt es ein Textblock-Element, das war bislang nicht Bestandteil dieser 250 Textblock-Elemente. Diese 250 verpflichtenden Textblock-Elemente, das waren sehr breite, sehr umfassende Accounting Policies oder Textblock-Elemente, die auf komplette Abschnitte zu Sachanlagen, was auch immer, Sachverhalten in den Notes anzuwenden waren und sehr, ich will jetzt nicht sagen grobschlächtig, aber eben sehr umfassend waren. Und was in dem Katalog an den, ich glaube, es sind exakt 474 Textblock-Elementen insgesamt halt noch drinsteckt, sind auf Inhaltsebene sehr viel granulare, inhaltlichere Textblock-Elemente, die bislang auch nicht im Rahmen dieser jährlichen Aktualisierungen des ESEF, der ESEF-Verordnung mit übernommen wurden. Also das ist keine Vereinfachung, das ist ein Mehr an Inhaltsauszeichnungen, ja.
Genau, aber dann könnte man doch, also dann ist man wieder bei diesem, was ist closest, nearest, ja, klar, wenn ich dann sage, die 500 sind granular, ja, dann dämme ich sozusagen den Interpretationsspielraum von closest, nearest automatisch ein, ja, ich sage, es gibt ja sozusagen das Granulare, dann wäre jetzt halt meine Sicht, also wenn man in diesem System in Richtung Vereinfachung denkt, dann würde ich halt damit leben, dass ich eine definierte Liste von vielleicht gröberen nehme, ja, die dann auch besser zu bestimmten Textblöcken passen, weil da tue ich mir ja dann mit dem Granularen auch noch viel schwerer, wenn ich dann künftig ganze Textblöcke sozusagen taggen muss, ja, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass da einer passt, sogar kleiner ist, ja, dann würde ich ja eigentlich sagen, dass so eine grobschlächtigere Liste ist ja kompatibler zu diesem ersten Ansatz, den wir da diskutiert haben, als andersrum.
Ja. Jens.
Also ich hoffe auch, dass ich hätte es nämlich so ähnlich verstanden wie Marco, deswegen habe ich es nicht verstanden, aber vielleicht habe ich es auch nicht richtig gelesen. Aber ich tue mich damit auch ein bisschen schwer. Die anderen Punkte, die ich tatsächlich habe bei den neuen Elementen, weil wir jetzt auch nochmal vom User kommen wollen vielleicht. Ich hatte mich gewundert, dass man zum Beispiel sowas aufnimmt wie Name der Software. Ja, also ja, das macht, also ich verstehe ja noch die Average Number of Employees, weil das in der Bilanzrichtlinie ohnehin, glaube ich, verpflichtend vorgesehen ist, wenn ich mich noch vage entsinne. Ihr Name der Prüfungsgesellschaft auch recht. Dann hatte ich mich gewundert, Unqualified Audit Opinion with no emphasis of matter ist ein Boolean, also true oder false. So wäre es nicht viel interessanter bei dem, wo der Boolean hier false wäre, sagen, warum er false ist, weil also ist es qualified, was ist die Emphasis, warum gibt's eine Qualification? Also ich hätte ja dann gedacht, wenn ich Boolean hier false anklicke, dass dann sozusagen noch, also wenn ich schon sage, ich denke im Sinne der Information, da würde mich ja genau interessieren, wenn ich keine clean opinion habe, weil das ist ja sozusagen der Default. Also, aber, also das ist jetzt vielleicht eine Geschmacksfrage, kann man sicherlich auch anders auswerten. Aber der Name der Software, ich muss wirklich sagen, das finde ich, wenn wir hier sagen über Übergriffigkeit und Datenkrake, dann ist das für mich so ein Punkt, weil das kann auch eigentlich am Ende des Tages vollkommen wurscht sein, welche Software verwendet wurde. Hm. Also jetzt nur mal als Beispiel für diese Diskussion, die wir ja überordnet haben.
Hm. Vor allem, wenn ich das dann verpflichtend einführe. Ja, also
ich gehe davon aus, dass das alles verpflichtend ist, Marco. Ja, also.
Also, ich wollte genau das Gleiche sagen, Jens, mir war das auch aufgefallen mit Name der Software. Und was es eigentlich gibt es wahrscheinlich nicht in der Praxis, aber wenn man das selber macht, also mit eigen erstellten Lösungen, dann könnte man ja auch. Also und warum der Software hierfür? Oder könnte man sich ja auch überlegen, der Konsolidierungssoftware oder der Buchhaltungssoftware? Also ich sehe da auch keinen Sinn drin. Mhm. Und auch was Neuartiges, es gibt ja jetzt schon diesen Absatz über die IKS, den man schreiben muss. Ich kenne das eigentlich so, dass man das meidet, dort zu schreiben, dass man beispielsweise mit SAP konsolidiert. Hm. Sondern nur halt sagt, eine Standardsoftwarelösung. Hm. Ohne Namen zu nennen.
Ich habe, da wir gerade über die konkrete Liste sprechen, mir die Referenzierung einzelner neuer vorgeschlagener Elemente auch nochmal genauer angeschaut. Und habe festgestellt, Number of Employees oder Average Number of Employees ist eine Angabe, die kommt eigentlich aus der Bilanzrichtlinie beziehungsweise bei uns aus dem HGB. Ich fand bei der Anzahl der Mitarbeiter die Referenzierung hier, und das ist jetzt sehr nitty-gritty, die Referenzierung auf IS 112c nicht zielführend, weil da ist keine Pflichtangabe drin vorgesehen in 112 Textziffer C, die sich auf die Anzahl der Mitarbeiter bezieht, sondern das ist so eine ja Catch-all Disclosure Requirement viel mehr oder viel weniger, wo aber nichts von Anzahl der Mitarbeiter steht in IS 1.
Das ist so, ne? Das ist die Catch-all. Ich habe mich schon gewundert, ja, wo die Angabe herkommt, ja, aber war ich zu faul nachzugeschlagen.
Die gleiche Mühe habe ich mir bei Number of Shares Issued gemacht und da auch nochmal in IS 106d nachgelesen. Auch da findet sich keine Pflichtangabe zu den Number of Shares Issued, sondern da geht es, glaube ich, um die Eigenkapitalveränderungsrechnung und kein Disclosure Requirement zur Angabe der ausgegebenen Aktien. Von daher finde ich die, also ich meine, vom Informationsgehalt des Text vielleicht sogar sinnvoll, aber wenn ich dann an die Praxis denke und vielleicht, weiß ich nicht, Vorzugsaktien, Stammaktien, Durchschnittswerte, was auch immer, Bestandswerte habe, dann frage ich mich, was ich damit auszeichnen soll. Und dann steht wahrscheinlich der Praktiker am Ende da mit dem Tag und fragt sich, soll er es auf diese oder jene Angabe anwenden? Also da finde ich die Referenzierung fehlführend.
Ja, das wäre 79 in IAS 1, wo sowas ähnliches wie Numbers of Share, das Authorized and Issued Fully Paid, glaube ich, steht da drin. Mhm. Ich meine, da kommt das her, aber ich glaube nicht aus 106.
Und Anzahl der Mitarbeitenden, noch mehr Unklarheit. Klingt erstmal so einfach, aber nehmen wir Köpfe, nehmen wir Vollzeitäquivalente als Beispiel. Rechnen wir Werkstudierende, Praktikanten mit rein. Also da gibt es viele verschiedene Definitionen in der Praxis. HGB hat da was, was gut ist, sodass man zumindest eine normierte Zahl hat.
Ja. Ja. Robert.
Ich habe eine Nachfrage, weil wir sind ja jetzt in der Phase 1 und es geht jetzt um Absätze oder Textblöcke, die getaggt werden. Ist denn definiert, was ein Textblock ist?
Das ist ein Datentyp, ja. Also das ist ein spezifischer Datentyp und ist damit zumindest in der technischen Umsetzung klar abgegrenzt vom Datentypen Textblock Tag. Welche Tags das sind, ja.
Okay. Ja, dann hat sich das erledigt.
Gut, mit Blick auf die Zeit, ich habe die Zeit für heute verbraucht, die wir noch hatten. Vielleicht können wir uns noch kurz Gedanken drüber machen, über das weitere Vorgehen. Ich würde auf Basis dessen, was wir bislang diskutiert haben, auch dem Input, was wir aus dem ESIF-Anwenderforum vernehmen, schon mal anfangen, eine Stellungnahme zu entwerfen. Wir werden aber sicherlich in der nächsten Sitzung im März die Diskussion fortführen, weil wir halt noch einige, also es sind leider eine ganze Reihe von Konsultationsfragen im Konsultationsdokument, die es zu betexten gilt. Von daher will ich versuchen, vorzuarbeiten, was wir im ESIF-Anwenderforum hören, schon zu verarbeiten, dass wir für die März-Sitzung vielleicht eine gute Diskussionsgrundlage haben und auch schon eine gute Ausgangssituation für die Stellungnahme haben. Ich habe da aus der Runde jetzt noch andere Ideen, abweichende Vorgehensweisen für sinnvoller. Ansonsten würde ich es für heute und hier damit belassen und pünktlich Schluss machen.
Ich höre jetzt keine weiteren Reaktionen aus der Runde. Herzlichen Dank, Ilka, dass du uns jetzt noch so eine Punktlandung ermöglicht hast. Ich hoffe, wir konnten jetzt trotzdem noch so ein paar wichtige Aspekte mal mitnehmen, auch jetzt, was so die Spezifika gerade eben für Financial Reporting waren. Wir haben es ja gestern schon diskutiert. Wir werden das ja mal grundsätzlich weiterverfolgen, wie das überhaupt mit dem Schicksal der digitalen Berichterstattung dann da weitergeht an der Stelle. Aber für den Moment glaube ich, ist das erstmal so schon gut. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank für heute. Dann möchte ich die Kalender jetzt auch gar nicht überstrapazieren. Danke euch recht herzlich für die wie immer sehr produktive Sitzung. Und dann sehen wir uns zur nächsten Sitzung im März in alter Frische wieder in Präsenz in Berlin. Da freue ich mich natürlich schon wieder drauf. Und bis dahin, frohes Schaffen und wenn es soweit ist, ein schönes Wochenende.
Ne? Frohes Wochenende an alle. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.